So, dann willkommen zurück nach der Mittagspause. Wir sind jetzt bei Tagesordnungspunkt Nummer 10, ASAF-Vorbereitung. So wie unsere Agenda auch relativ dicht ist, diesmal ist auch die ASAF-Agenda relativ voll. Das habt ihr gesehen an der auch recht umfänglichen Vorbereitung und wir haben dort wirklich zwei volle Tage, wo wir uns da miteinander amüsieren werden, anfangen mit Anfang April, Ende März, genau genommen. Und werden die Themen wie üblich jetzt mal der Reihe nach durchgehen. Wir haben ja ein paar der dort angesprochenen Projekte heute, respektive gestern, schon besprochen. Das heißt, da müssen wir gleich mal gucken, wie viel Zeit sich tatsächlich noch lohnt bei den Sachen, die wir schon besprochen haben. Aber ansonsten gehen wir es einfach gerne durch. Christina hat sich ja schon krank gemeldet gestern. Das ist aber, glaube ich, auch in Ordnung, soweit wir ja gestern schon angekündigt zum Beispiel auch uns ein bisschen verlustiert haben. Insofern, glaube ich, das kriegen wir dann jetzt schon gut hin. Ansonsten würde ich sagen, wir machen den ersten Aufschlag. Jan ist auch Top 1.
Wenn schon besprochen, aber
gehen wir es gerne mal chronologisch durch, dann vergessen wir auch nichts.
Ja, also zu Top 1, dem Projekt Risk Mitigation Accounting, ist zu dem, was wir heute Vormittag diskutiert haben, eigentlich nur noch mal eine Sache zusammenfassend zu sagen. In der ASAP-Sitzung soll ja einerseits der Entwurf vorgestellt werden, das müssen wir nun hier nicht noch mal ausführen, und zum anderen sollen die ASAP-Mitglieder sich mal dazu äußern, in welchem Umfang die Stakeholder einbezogen werden. Und wir haben ja heute Vormittag ausführlich darüber gesprochen, inwieweit wir das hier bei uns in Deutschland jetzt bisher haben oder auch für die Zukunft geplant haben. Und deswegen würde ich das mal zusammenfassend so beschreiben. Wir haben festgestellt, dass die Betroffenen in der Bankenbranche mit dem Thema hinreichend konfrontiert sind und auch sich teilweise wirklich gut auskennen. Und die haben durchaus dezidierte Vorstellungen, inwieweit das Modell funktioniert oder anwendbar ist. Bei den Versicherern ist es ein bisschen heterogener, weil wir das Gefühl haben, dass in Deutschland gar nicht alle Versicherer von dem Thema angesprochen werden. Und es ist noch nicht so ganz eindeutig, ob es nur daran liegt, dass sie ganz klar das nicht im Fokus haben. Oder ob es nur noch nicht auf dem Radar ist. Und dann wage ich mal so die Behauptung, die dritte Gruppe, die Nicht-Finanzdienstleister, sind in der Tat noch nicht hinreichend aufmerksam geworden, was man vielleicht aber auch darauf zurückführen kann, dass einfach der Entwurf und das Modell, wie es beschrieben ist, so offensichtlich auf Banken fokussiert, dass die das Gefühl haben, dass das kann für uns gar nicht nützlich sein oder es ist einfach nicht für uns gedacht. Und deswegen ist meiner Meinung nach vielleicht das klare Feedback, dass man sagen kann, die beiden Finanzdienstleistungsbranchen wissen im Prinzip, worum es geht und die Nicht-Finanzdienstleister müsste man durchaus noch mal ein bisschen auf einer gröberen Ebene abholen. Was uns vielleicht hierzulande nur bedingt gelingen wird, aber dass der ISB zumindest seinerseits auch noch mal darauf hingewiesen wird. Insofern würde ich sagen, alles weitere im Detail haben wir vorhin besprochen, mehr als wenn, würde ich jetzt nicht mehr erwähnen.
Gucken wir mal in die Runde, hat jemand noch was zu ergänzen? Ja, nicht so aus. Dann können wir da einen Haken machen und gehen direkt weiter zu Top 2 der Equity-Methode, aber diesmal wohlgemerkt noch nicht so für Value Option, die kommt leider gleich noch.
Genau, das ist dann Top 6. Erstmal unter Top 2 ist die Equity-Methode im Sinne des Exposure Drafts, der ja das Exposure Draft
September 24 veröffentlicht wurde
und wir haben darüber gesprochen, Anwendungsprobleme bei der Equity-Methode durch die Identifizierung und Erläuterung der Grundsätze von ES 28 adressieren soll. Seit September letzten Jahres befindet sich der ISB dort dann jetzt in den Re-Deliberations, also guckt auf das erhaltene Feedback zum ED. Und punktuell wird jetzt auch ASAF damit in die Befassung einbezogen. Wir selber hatten ja auch eine Stellungnahme abgegeben. Das ist bekannt. Diesmal soll es in der ASAF-Sitzung um das Thema der vollständigen Erfolgserfassung für alle Upstream- und Downstream-Transaktionen mit assoziierten Unternehmen gehen. Das wurde ja im ED vorgeschlagen, von uns auch unterstützt. Und es wurde auch grundsätzlich durch die große Mehrheit unterstützt. Allerdings ist anzumerken, dass es eine deutliche Ablehnung aus China und Japan gibt. Diese
Rechtskreise führen an, dass dort assoziierte Unternehmen und Joint Ventures wichtiger fürs Geschäftsmodell sind als anderswo in der Welt und würden stärker genutzt als in anderen Regionen. Zum Beispiel, weil in einigen Jurisdiktionen die Beherrschung durch ausländische Investoren quasi verboten ist, weshalb auf andere Konstrukte stärker zurückgegriffen wird. Also sie führen deswegen an, dass sie quasi zwar die Minderheit sind, rein zahlenmäßig, aber doch deutlich stärker betroffen als andere und dass da ein größerer Accounting-Impact der Regelung zur Equity-Methode für diese Rechtskreise halt vorliegt. Dann das erstmal zur Einordnung drumherum. Inhaltlich merken diese Rechtskreise an, dass die anteilige Erfolgserfassung ein Grundprinzip der Equity-Methode sei und die vollständige Gewinnerfassung, so wie sie im ID vorgeschlagen wurde, würde eine starke Verzerrung hervorrufen, die bei Ihnen halt nicht zum Businessmodell passt. Teilweise kommen dort bis zu 50% des Konzerngewinns aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures. Und Sie führen auch an, dass eine fundamentale Änderung nicht vom Projektziel der Equity-Methode gedeckt sei, sondern wenn überhaupt nur nach einem wirklich gründlichen, sorgfältigen Review erfolgen darf. Und als letzter Gedanke, den Sie da ins Feld schicken, ist, dass die vom ISB angeführte Kosten-Nutzen-Abwägung nicht unterstützt wird. Der ISB hatte ja gesagt, dass es mit der vollständigen Gewinnerfassung auch einfacher ist, da so nicht sämtliche Informationen zu beschaffen sind, die für die teilweise Erfolgserfassung notwendig sind. Da sagen die Japaner und Chinesen, dass das kein Problem sei, da die notwendigen Informationen in der Regel problemlos verfügbar sind. Ja, und die ASAP-Befassung soll halt jetzt vor diesem Hintergrund genutzt werden, um zu diesen, sozusagen doch gegenteiligen Sichtweisen einiger Rechtskreise, die aber sicherlich einen gewissen, zu Recht auch eine gewisse Betroffenheit für sich reklamieren, da auch nochmal im großen Kreise diskutiert werden sollen. Und im Kern geht es in den Fragen um Informationen, wie denn die, also welche Informationen bisher über die teilweise Erfolgserfassung in der Finanzberichterstattung gegeben wird, wie die User damit umgehen und ob die Informationsbeschaffung von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures tatsächlich eine Schwierigkeit darstellt. Und wenn ja, was da so für die maßgeblichen Faktoren sind. Das soll in der Runde besprochen werden und vielleicht können wir aus der Runde, Sven, da so noch ein paar Gedanken dazu mitgeben.
Lausche gespannt.
Im Endeffekt bleibt unsere Position doch unverändert, oder? Also ja, verstehe ich aus Asien. Danke. Deswegen das hier auch meine Meinung.
Ja, auch da waren wir ja relativ klar. Nicht eins zu eins die Besetzung von Jeff, aber
was das ISB dann daraus macht, sondern eine unterschiedliche Meinung von dem.
Also ich erwarte da auch aus Asien Diskussionen. Also haben Sie ja schon auch die Japaner insbesondere. Naja, schon in der Vergangenheit ziemlich vokal. Ich bin schon aus. Ja, schweigende Zustimmung, ne?
Ich höre jetzt erstmal nichts Besonderes.
Die übergreifende Diskussion, die wir geführt haben. Jetzt geht es ja wirklich um einen konkreten Vorschlag innerhalb des IDs, also eine Anwendungsfrage, die gelöst werden sollte. Und da ging es darum, dass bei Transaktionen mit assoziierten Unternehmen ja klassischerweise eine teilweise Erfolgserfassung erfolgt. Wenn ich allerdings zum Beispiel ein Tochterunternehmen an ein assoziiertes Unternehmen verkaufe, dann einen Kontrollverlust habe und nach IFRS 10 eigentlich dann den vollständigen Gewinn erfassen müsste, wie dieses, wie dieser Widerspruch gelöst wird. Da hatte der Idee gesagt, dass generell vollständige Erfolgserfassung erfolgen soll und dem hatten wir auch zugestimmt.
Das ist ja auch in Ordnung. Ich habe nur überlegt, wir haben, wenn wir unsere Funktion erstellen, sind die anderen Punkte eigentlich dann im Gegensatz.
Ja, ja, also klar, du kannst jetzt natürlich das Totschlagargument, damit könntest du auch gleich Agenda und auch selbst mit erschlagen.
Haben wir schon.
Ne? So, also das ist schon richtig, wir haben ja schon eine relativ fundamentale Kritik damals aufgemacht und schon gesagt, die Equity-Methode in Summe muss man sich mal anschauen, ob das so sinnig ist. Ich will nicht auch nicht, wenn wir zwei Wochen darüber sprechen, ob das, man kommt ja schnell vom Hölzchen zum Stöckchen. Ne? Wenn du hier gerade so eine Abfindungstransaktion, dann sieht das ja so, oh, das ist ja eigentlich doch eine Konsolidierungsmethode, dann sagt der nächste Bewertung, dann geht das Ding wieder auf. Und dann kommst du natürlich sehr schnell dazu, okay, macht das überhaupt alles Sinn. Ich denke nicht, dass unser
Vorlegung. Ja, nicht, dass unser Vorlegung war, das muss auf jeden Fall für Value sein,
sondern
das
ist ja mal weggeht, dann ist ja mal weggeht, dann ist ja mal etwas neu.
So, dann
gibt's dann noch ein paar andere Konzepte. Und dann könnte man natürlich auch überlegen, dann würden sich, glaube ich, einige nochmal umgucken und sagen, okay, was ist denn jetzt gerade mit Equity-Instrumenten und wann und in welchem Umfang kann ich einen Post machen? Und so, das würde man vielleicht dann auch nochmal anders entscheiden, will ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, von der Fundamentaldiskussion sind wir ja noch ein Stück weit entfernt. Das ist ja jetzt nicht Teil der Sitzung erstmal. Aber, also.
Ja, ein Teil des Gedanken war jetzt wahrscheinlich auch nach dem Motto, wenn ich eine unbegrenzte Fair Value Option hätte, die Unternehmen nutzen können, dann sind all diese Auslegungsfragen für genau diese Unternehmen eigentlich
obsolet. Ja, das passt ja, genau. Ich könnte euch gleich noch daran erinnern, wir haben, als wir damals den Kommentar da geschrieben haben, habe ich ja berichtet, dass wir direkt danach böse Anrufe bekommen haben in der Geschäftsstelle, auch wenn alle Tassen im Schrank hätten. Frei übersetzt, vielleicht sogar wörtlich. Nämlich dahin, weil dann schon einige gesagt haben, naja, Moment mal, also wenn das tatsächlich so wäre und ich dann sozusagen hier in den Verdruss komme, alle Beteiligungen immer jedes Jahr durch so eine Bewertung zu jagen, das können wir gar nicht.
Ne? Also, ja, das kann auch nicht sein,
deswegen also, dass sozusagen all diese Beteiligung immer durch eine Verwendungsbewertung zu der Geschichte einfach geschickt
wird. Da wäre auch besser geschickt. Ich kann mich erinnern, wenn man merkt, die noch aus 1939 stammende Diskussion kam der Fall, es wird der Fall, es wird der Länge von Zeit, damit muss sich ja jedes Equity, der Value runtersetzt, muss sich das Portal abschreiben. Das war genau die Diskussion, die wir haben. Ich muss wohl nicht hin, in welchem Überfall. Unabhängig davon.
Naja, ich musste mir halt eine Methode überlegen, mit der ich beweise, dass der Fair Value nicht kleiner ist als der
Kosten. Auch diese grundsätzliche Diskussion habe ich, die haben wir auch, die haben wir gebracht, ich fand es auch richtig. Ich würde die auch wiederbringen, wenn es angesprochen wird. Hier ist ja erstmal ein engerer Fokus, da würde ich bei der Position bleiben und ich würde auch weiterhin die Position, die Equity-Methode generell in Frage zu stellen, bei jeder Möglichkeit wiederbringen.
Der Kompromiss könnte ja aber eine unbegrenzte Fair-Value-Option sein, mit der Betonung auf dem Wort Option.
Genau, was ja in eine gute Richtung geht. Von daher würde ich sagen, für die Alltagssitzung bleiben wir ganz normal bei dem, was wir positioniert haben, für den engeren Scope, also diese Geschäfts- und Assoziierten und für die generelle Marschwirkung. Ja, die Fair-Value-Option ist dann ein guter Schritt.
Gut. Bleiben.
Dann haben wir mit diesem Top von Asaf durch.
Machen wir das so. Ja, dann gehen wir weiter. Dann haben wir Statement of Cash Flows gleich zweimal. Das eine ist mehr sozusagen eine Forschung,
aus
dem Kreis der Beteiligten,
Afrikanischen Fall
und dann natürlich noch das ISB-Projekt selber.
Ja, aber dann genau. Ich fange an mit dem Projekt der Südafrikaner.
Die haben eine Arbeitsgruppe gegründet, Cashflow Statement, die sich auch mit dem ISB-Projekt beschäftigt. Und die haben 5 wesentliche Themen herausgearbeitet, die sie in der ASAF-Sitzung vorstellen möchten. Fragen werden an die ASAF-Mitglieder nicht gestellt. Ich habe mir diesen Foliensatz erarbeitet und da gibt es sehr viele Bezüge zu der ESB-Befassung im Oktober und im Dezember letzten Jahres. Die erste Frage, mit der wir uns auch schon beschäftigt hatten mit dem EFRAG-Diskussionspapier, war, inwieweit müsste man eigentlich dann feststellen, ob ein Zahlungsstrom stattgefunden hat oder nicht. Das betrifft die sogenannten fiktiven Zahlungsströme. Inwieweit sollten die in der Kapitalversicherung jetzt erfasst werden oder eben nicht. Weil momentan führt es zu relativ großer Diversität. Da werden unterschiedliche Beispiele in dem Foliensatz genannt. Und der Vorschlag der Südafrikaner ist, dass sich die Kapitalflussrechnung nur auf Zahlungsströme berufen sollte oder auf tatsächlichen Bewegungen von Zahlungsmitteln oder Zahlungsmittel-Äquivalenten, die in entsprechenden Banktransaktionen auch nachzuvollziehen sind. Das heißt, fiktive Zahlungsströme sollten aus den Jahresabschlüssen ausgeschlossen werden. Also das bezieht sich dann, so ist es zwar formuliert, aber auf die Kapitalflussrechnung. Und um das nochmal quer zu referenzieren zu unserer Stellungnahme zum Diskussionspapier, das war auch unsere Position des WSC, dass wir gesagt haben, also fiktive Zahlungsströme sollten eigentlich in der Kapitalflussrechnung nicht dargestellt werden. Das ist ein Punkt, der dargestellt wird. Das nächste ist dann die Frage Darstellung in einer für das Geschäftsmodell angemessenen Weise versus Definition in IAS 7 und Verknüpfung mit anderen Teilen von Abschlüssen, dass es in IAS 7 widersprüchliche Vorgaben zur Klassifikation von Zahlungsströmen gibt, beispielsweise inwieweit die allgemeine Vorgabe in IAS 7 Absatz 11, ein Unternehmen stellt die Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in einer Weise dar, die seiner jeweiligen Geschäftstätigkeit möglichst angemessen ist, im Verhältnis dann spezielleren Vorgaben wie in IAS 7 Absatz 16 nur Ausgaben, die zu der Bilanz angesetzten Vermögenswerten führen können, als Investitionstätigkeit eingestuft werden. Das heißt, wenn das nicht sind, dann wäre es automatisch Cashflow aus operativer Tätigkeit. Und die Frage, die sich ja auftut bei der Klassifizierung von und Darstellung der Zahlungsströme, hat das ISB in der Dezember-Sitzung beschlossen, für bestimmte Einzelfälle Vorgaben zu erarbeiten. Und die Gefahr, die diese Arbeitsgruppe sieht, ist, wenn nicht die Grundsatzfrage geklärt wird, wie IAS 7.11 im Vergleich zu diesen anderen spezifischeren Vorgaben dann zu interpretieren ist, dass es da Widersprüche gibt, eine einzelne Lösung für Einzelfälle eben nicht ausreichend ist, sondern es müsste die Grundsatzfrage adressiert werden. Der nächste Punkt ist zum Working Capital, da spezifische Arten von Veränderungen im Working Capital als Other Non-Cash Changes dargestellt werden sollen. Es müsste aber eine Definition oder zumindest eine Orientierung geben, was eigentlich unter Working Capital verstanden wird, damit man weiß, was da eigentlich überzuleiten ist und welche Veränderungen darzustellen sind. Und das ist eben dann auch der Vorschlag der Südafrikaner, dass es zumindest eine Orientierung geben muss. Das löst sich zum Teil durch die Vorstellung des ISB-Projekts jetzt in der ASAF-Sitzung, was der nächste Top ist, was da als Beispiel vorgeschlagen wird. Weitere Frage, wenn ein Zahlungsstrom Teil der wesentlichen erbringenden Tätigkeit ist und der Bezug zu IFRS 18. Das wird zwar in diesem Punkt angesprochen, in den Folien gibt es aber gar keinen Verweis weiter auf IFRS 18. Was angesprochen wird, ist wieder IFRS 7 Absatz 11. Satz 1 und 2, wie die eigentlich im Verhältnis zueinander steht. Also einerseits zu sagen, das Unternehmen soll Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit, Investitionen und Finanzierung in einer Weise darstellen, in einer Weise der jeweiligen Geschäftstätigkeit angemessen sind. Satz 2 sagt dann nach Tätigkeitsbereichen, anhand derer die Adressaten die Auswirkungen dieser Tätigkeit auf die Vermögens-, Finanz- und Vertragslage des Unternehmens und die Höhe seiner Zahlungs- und Zahlungsmittel-Äquivalente beurteilen können. Und die Frage ist, wie der Grundsatz zur Klassifizierung von Zahlungsströmen in IAS 7 Absatz 11 jetzt eigentlich interpretiert werden soll, Satz 1 und 2, und ob der nicht zu überprüfen wäre hinsichtlich einer konsistenteren Anwendung. Und da wird von den Südafrikanern vorgeschlagen, dass es eine Präzisierung des vorrangigen Grundsatzes gibt, um dann möglichst inkonsistente Anwendungen zu vermeiden. Und als letztes, fünftes Thema, wird die Verknüpfung mit den Kategorien nach ISS 18 angesprochen. Also die Unterteilung nach Operating, Investing und Financing, das hatten wir auch schon besprochen, das gibt es nach IFRS 7, das gibt es auch nach IFRS 18 für die Gewinn- und Verlustrechnung, aber die beiden Kategorien sind teilweise gleich. Und die Frage, die Afrikaner gestellt haben, die wir auch das IFRS stellt, ist, soll es ein Cohesiveness Principle geben, wie diese Klassifizierung zu erfolgen hat? Und die Frage ist, soll jetzt in IFRS 7 Absatz 11 eine Zuordnung weiterhin anhand der Grundsätze wesentlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens erfolgen, oder soll es ein Cohesiveness Principle geben, soweit es keine spezifischen Vorgaben gibt in ISS 7, die sich quasi an der Klassifizierung für die Kapitalversicherung anhand der Bilanz orientieren sollte, dass man aus der Bilanz arbeitet, wo in der Kapitalversicherung diese Auswahl dann zu erfolgen haben, und die Südafrikaner sagen, also man müsste auf jeden Fall sagen, was wäre der vorherrschende Grundsatz, damit man diese inkonsistente Anwendung vermeiden kann. Das ist in der Kurzfassung das, was in diesem Foliensatz dargestellt ist. Was ich in der Unterlage noch dargestellt habe, ist unsere Position, die wir dann zum Diskussionspapier von EFRAG erarbeitet hatten. Und angesprochen hatte ich schon.
Ja. Der erste Punkt,
ja,
der aufgelistet wurde. In der Zusammenfassung habe ich das eigentlich so verstanden, vielleicht habe ich das, vielleicht übertreibe ich damit jetzt,
ja,
als wollten die Südafrikaner die indirekte Cashflow-Methode abschaffen.
Das habe ich so nicht verstanden. Also das erste Beispiel war das, ob ein Zahlungsstrom stattgefunden hat oder nicht. Also die Frage, genau, welche...
Wenn ich nur gegen aktuelle Zahlungsströme, die ich auf der Bank nachhalten kann, agiere, dann bin ich bei der indirekten Cashflow-Methode.
So habe ich das Beispiel hier nicht verstanden. Wenn man das Wort wörtlich nimmt, also jeden, dann stimmt das, aber in Bezug auf das, wie ich die Folien gelesen habe, geht es, glaube ich, nur darum, also weil sie immer diesen Bezug haben zu fiktiven Zahlenströmen, die hypothetische Zahlenströme genannt haben, dass die nicht integriert werden, sondern in den Kapitalflussrechnen, habe ich das so verstanden, dass sie sich dagegen aussprechen. Also das Problem ist, dass diese Folien relativ kurz gehalten sind, inhaltlich.
Ich musste mal die ganze Zwischenfrage stellen.
Ja, also weil ich hätte erwartet, dass die Überschrift dann eine andere wäre, also weil sie immer nur auf diesen Bezug haben, welche Zahlungsströme haben denn tatsächlich jetzt stattgefunden oder nicht, und es ist kein Bezug zur direkten und indirekten Methode hier genannt. Man könnte es natürlich auch so verstehen, wenn man jetzt das nicht einzelnen Positionen zuordnet, sondern sagt insgesamt diese Cashflow-Veränderung, dass ich am Ende die Veränderung Kasse Bank zuordnen können muss zu Veränderungen auf einzelnen Bankauszügen belegbar ist und nicht jede einzelne Veränderung innerhalb der Kapitalversicherung. Weil so wie ich da nicht zahlungsloser Veränderung mitnehme, dann wäre das ja nichts, was eine Veränderung des Kasse Bankbestands ändert. Also wenn man es auf einzelne Zwischenpositionen bezieht, dann bin ich nicht bei Ihnen. Dann wäre das ein Argument gegen die indirekte Methode, wenn man das aber insgesamt sieht, als über die einzelnen
Veränderungen.
Ja, also ich wäre überrascht, wenn die Darstellung der Südafrikaner Arbeit dazu führt, weil das ist nur so angesprochen und nicht unter der Überschrift. Also ich habe das so verstanden, sie sprechen sich dagegen aus, auf nicht zu ansammeln, sondern für eine Veränderung in die Kapitalversicherung aufzunehmen. Und nicht gegen die indirekte Methode.
Weil ich gerade, wie du es so erklärst, war jetzt noch dabei, ob sich das noch überlagert mit einer Diskussion zu originär und derivativer Ermittlung. Aber
ja, ich würde jetzt sagen, okay, mal gucken, was wir dann wirklich live sagen auf der Grundspur, ne? Aber also das mit dem nicht zahlen, sondern das ist ja sowieso, ich meine, das ist ja ein super weites Feld, da gehört ja da wahnsinnig viel rein. Ne? Also wir haben ja diese Diskussion auch an den vielen Punkten jetzt schon gehabt, mit dem, ich stelle jetzt mal Brutto-Netto-Ausweis, diese Fragen, diese fiktiven Zahlungsströme oder sozusagen kombinierte Transaktionen, wo faktisch kein Geld fließt, aber wo ich ökonomisches aufklappen könnte, wo wir dann gesagt haben, für die Bilanz ist das auch einfach, da machen wir das ja sogar zum Teil, was Regises und so weiter, ne? Aber für die Cashflow ist halt ein bisschen schwierig, weil da gibt es schon mal, die macht das faktisch, entweder fließt da Geld oder nicht. Ja, und wir realisieren das natürlich mal mit Mehrfachpapier. So.
Ja.
haben sie vielleicht die Position aufrechterhalten. Ja. Und wenn es tatsächlich um direkt versus tatsächlich Methode, direkt versus indirekt Methode, weil man eben mit indirekten Methode, teilweise mit indirekten Methode sagen ist, also ich glaube, das ist klar, ich glaube, das ist klar. Aber ansonsten würde ich es auch recht machen. Ja. Und beim vierten Thema, oder beim letzten Thema, knüpfen die irgendwas ab, was mir anspaß. Ich finde es unglücklich, dass das auseinanderläuft. Klassifizierung IFRS 7, IFRS 18, schwer vermittelbar. Bei Banken ist es ja sogar so, dass nach IFRS 18 bis auf minimale Teile alles operating ist. Und fällt die ganze Klassifizierung sowieso in sich zusammen. Und ich denke, wenn das irgendwann mal benutzt wird, wahrscheinlich noch gar nicht. Ich glaube, für Banken ist die IFRS 18 alles. Oder das operating ist.
Und zwar dazu keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würde ich gleich weitergehen zum Top 4. Das ist dann nämlich genau der zweite Punkt zum Cashflow Statement und diesmal mit dem Bezug zum ESW-Projekt. Wir haben das letzte Mal, ich glaube auch für eine ASA-Vorbereitung im September darüber gesprochen. Jetzt inzwischen ist das Projekt so weit, dass es jetzt im Januar in der ESW-Sitzung von der Forschungsphase in diese Phase eines Standardsetzungsprojekts überführt wurde. Und geplant ist als Konsultationsdokument in 2027 dann auch im Exposure Draft. Und nur zur Wiederholung, auch wenn es hier angegeben ist, also Wiederholung, auch wenn es hier angegeben ist, also, dass sich hier bestimmte Kernbereiche oder bestimmte Kernbereiche für die Überarbeitung der Kapitalflussrechnung konzentrieren werden. Das ist einerseits die Verbindung zwischen der Kapitalflussrechnung und Cashflow-Informationen, insbesondere die Disaggregation von Informationen und nicht Zahlungsinformationen, Transaktionen. Das ist eine Abbildung zum Working Capital von nichtzahlungswirksamen Transaktionen und die Abstimmung zu den darzustellenden Veränderungen der Finanzierungsverbindlichkeiten. Es wird eine Erweiterung der MDN-Anforderungen in IFRS 18 geben, also Transparenz zu Cashflow-Kennzahlen. Es soll eine konsistentere Klassifizierung von Zahlungsströmen geben für bestimmte Geschäftsvorfälle, als auch das allgemeine Grundsätze, die sicherstellen sollen, und eine konsistente Anwendung der Definition von Zahlungsmittel-Äquivalenten. Was die Finanzinstitute angeht, da habe ich inzwischen auch schon mitbekommen, dass also das ISW hat das erstmal hinten angestellt, hat gesagt, man möchte erstmal diese Punkte bearbeiten und dann prüfen, inwieweit es dann mögliche Ausnahmen oder auch weitere Anforderungen oder ergänzende Anforderungen und Angabepflichten für Finanzinstitute gibt. Das ist wohl da schon die Rückmeldung, dass die Vertreter da relativ unglücklich sind, dass das hinten angestellt ist. Dass man parallel hier schon früher anfangen müsste, diese einzubinden. Für die ASAF-Sitzung jetzt Ende März geht es vor allen Dingen um die Darstellung der nicht zahlungswirksamen Transaktionen und sprachlich davon abgegrenzt die nicht zahlungswirksamen Veränderungen spezifischer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Das ist umschrieben für Veränderungen im Working Capital und nicht zahlungswirksame Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten. Und die nicht zahlungswirksamen Transaktionen, die sind halt in IAS 7, 43 und 44 festgeschrieben, was diese sind. Und die darüber hinausgehenden Veränderungen, das sind dann nicht zahlungswirksame Veränderungen. Also das ist sprachlich, also weil ich mich gefragt habe, was ist der Unterschied zwischen Transaktion und Veränderung, das ist halt das, was in IAS 7 als nicht zahlungswirksame Transaktion festgeschrieben ist. Die Veränderung der Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten müssen außerhalb der Kapitalflussrechnung dargestellt werden, wenn sie nicht zahlungswirksam sind. Und das ISB-Staff hat für diese Darstellung zwei Beispiele erarbeitet, wie diese dargestellt werden könnten. Das ist in den Folien dann 9 und 10 des ASAF-Dokuments. Einmal innerhalb der Kapitalflussrechnung und das andere Mal in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung, wie die Veränderungsdarstellung aussehen könnte. Plus, dass es dann zusätzliche qualitative Angaben geben könnte, die hier beispielhaft dargestellt sind. Weiter hinsichtlich bestimmter Arten nicht zahlungswirksamer Veränderungen des Working Capitals. Wurde ebenfalls ein Vorschlag erarbeitet und das Problem, was das ISW sieht, ist, dass es zwar einzelne Angabe, Anforderungen innerhalb einzelner IFRS-Standards zu Positionen innerhalb des Working Capitals bereits gibt, aber es ist nirgendwo verpflichtet, oder man ist nirgendwo verpflichtet, die aggregiert darzustellen, beziehungsweise dass die aggregierte Darstellung nicht immer hilfreich ist, um die Veränderungen einzelner Komponenten des Working Capitals tatsächlich nachvollziehen zu können, noch dass es einen Querverweis geben muss zu anderen Angaben in einem Abschluss, also in dem Fall der Kapitalzurechnung. Der Vorschlag des ISW ist jetzt, dass man Veränderungen zu Trade and Other Receivables, Inventories and Trade and Other Payables darstellen soll, dass das quasi dann der Teil wäre, der als Working Capital zu verstehen ist. Und das Beispiel, wie das Ganze aussehen könnte, ist dann dargestellt in der Folie 16 des ADAF-Dokuments, wo zusätzlich auch dann die Non-Cash-Transactions dargestellt sind. Das ist eine separate Spalte, die eigentlich dann nicht diese nicht zahlungswirksamen Veränderungen sind, sondern die nicht zahlungswirksamen Veränderungen und alle die, die unterhalb dieser Veränderung der Non-Cash-Transactions sind. Das ist dann zum Beispiel, wenn man die Kontrolle über Tochterunternehmen erlangt hat, Veränderungen aufgrund von Impairment-Anpassungen oder aufgrund von Anpassungen von Währungsumrechnungen, die dann in dieser Tabelle dargestellt sind. Das dritte, was noch dargestellt wird, sind Angaben zu Veränderungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten, die jetzt ja auch schon in IAS 47a verlangt werden. Und eine Möglichkeit, diese an einer Stelle in zusammenzufassen darzustellen, wäre eine Abstimmungstabelle bzw. ein Reconciliation Table. Und wie das aussehen könnte, das hat das ISW Staff halt in zwei Beispielen dargestellt. Einerseits, in dem ein Abgleich der Eröffnungs- und Schlussbilanzbestände dieser Verbindlichkeiten dargestellt werden, unterteilt nach verschiedenen Komponenten. Was ist zahlungswirksam? Was sind die einzelnen Veränderungen der Bilanzposition? Und dann zusätzlich nochmal in einer zweiten Tabelle den Abgleich zwischen den Cashflow-Position und auch getrennt die Veränderung der Verpflichtungen in der Bilanz. Genau, das sind dann die Tabelle, genau 22 auf Seite 22 und 23. So, und was das ISB Staff dann an Fragen stellt zu den einzelnen Themenbereichen, also zu dem ersten, zu den nicht zahlungswirksamen Transaktionen, ob die dargestellte Beschreibung dieser Tabellen und dieser Non-Cash-Transactions eigentlich klar ist oder ob davon irgendwas unklar ist, dann sollte man das bitte beschreiben. Auch die Darstellung in diesen Tabellen, auf den Folien 9 und 10 eigentlich in einen besseren Kontext liefern als bisherige Angaben, ob das dazu geeignet ist, ob man noch zusätzliche narrative Informationen bräuchte, die über diese Tabellen hinausgehen und ob die Unterteilung, die in den Tabellen dargestellt ist, ausreichend ist. Relativ viele Fragen, also vier Fragen
im ersten Teil,
dann gibt es noch ABC. Ja. Also vielleicht erstmal so die Frage, unabhängig von den Fragen, die jetzt ganz konkret gestellt werden, ob es erstmal grundsätzlich da Zurückmeldung gibt, weil man muss ja auch sagen, dass wir uns gegen eine Überleitungsrechnung zum Working Capital ausgesprochen hatten, wo wir halt gesagt haben, das ist schwer zu definieren, das ist überall anders und wie aussagefähig das am Ende ist, ist fraglich. Also viele der Positionen, die jetzt hier, wo Änderungen erarbeitet werden, hatten wir uns im Erfolg des Gesundheitskapitels dagegen ausgesprochen. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie damit umgehen. Deswegen die Frage, gibt es da zuerst mal Rückmeldungen.
Einschalten. Kann ja auch eine Rückmeldung geben.
Ja, machen wir.
So, also erstmal finde ich das ja grundsätzlich nicht schlecht, hier mal mit ein paar Beispiel zu arbeiten. dass man das mal illustriert, wie könnte denn so eine Node, und die gibt es ja jetzt hier in der Regel, ne? Aussehen oder was, sozusagen, in welchen Dimensionen werden die Informationen jetzt hier eigentlich aufgeschrieben? So. Und das würde ich mir jetzt mal auch für die andere Informatik vorstellen, da mal vielleicht einen Fokus draufzulegen und sozusagen direkt am Corpus Litgi mal zu überlegen. Fand zum Beispiel jetzt ja das erste Mal, das hast du ja auch in den Unterlagen, das ist ja quasi auch die Screenshots, wenn du jetzt von den Beispielen mit reingenommen hier, was Textnummer 5354 ist.
Ja.
Weil wir gerade schon über Non-Cache-Transactions auch gesprochen haben. Finde ich ja erstmal ganz charmant, diese, sagen wir mal, extra Spalte, die ja faktisch jetzt, so wie das hier dargestellt ist, letztlich einfach eine Umgliederung erzeugt.
Mhm.
Weil die Spalte für sich geht so
auf.
Und das wäre schon so mal mein erster,
wo ich überlegen würde,
funktioniert
das genau so? Immer so?
Wir haben jetzt hier ja drei Beispiele genommen, wo das so geht, also wo die jetzt ja faktisch durch die Spalte im Prinzip sagen, ich ändere einfach den Ausweis, ziehe das in einer Kategorie ab, woanders kommt es drauf und die Spalte geht zu null auf, dann funktioniert das natürlich so.
Interessant wäre ja, gibt es irgendwie eine Situation,
wo das nicht null aufgeht.
Und deswegen
heißen sie so, können in Summe natürlich den Cache noch nicht ändern. Das kann nicht sein. Also das wäre so mal meine erste Rückfrage. Es sieht jetzt hier erstmal so aus, dass das so quasi wie eine Umgliederung, wenn man das so sagen kann, eigentlich funktionieren muss. Aber das wäre nochmal ein Glas und zu dem zweiten Beispiel, zu dem gleichen Fall. Das fand ich natürlich auch ganz interessant, diese Überlage zum Beispiel im Allometer, mit den Zugängen zum Beispiel. Wo ich mir auch so dachte, das erinnert mich ein bisschen, das kenne ich noch aus einer anderen Situation, wo man immer so einen schönen Shortcut gemacht hat, kenne ich auch aus meiner beruflichen Vergangenheit, wo man eine Kapitalversicherung aufstellen musste, dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, der Cashflow aus Investing, das zeigt Zugänge aus dem Anlagengitter, das war dann der Cash-Outflow. So, wo wir alle wissen, das kann stimmen, das muss aber weitestens nicht stimmen, weil ich kann natürlich eine Abgrenzung zum Stichtag haben, wenn ich die Rechnung noch nicht bezahlt habe oder vorausgezahlt habe und so weiter. Das heißt, das war natürlich erstmal eine Annäherung, damit die Kapitalversicherung aufgeht, aber das muss halt nicht so sein. Jetzt, um im Umkehrschluss hier zu sagen, also zum Beispiel hier jetzt die Edition ist genauso hoch als Bemessungsgrundlage wie der Cashflow oder die Cashflow-Korrektur, die wir gemacht haben, das muss halt auch nicht so sein. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel fragen, wie funktioniert denn genau die Tapete jetzt, wenn wir einfach eine ganz normale Forderung Verbindlichkeit abgrenzen, zum Stichtag aus Investtätigkeit. Der müsste ja auch umgehen, da würde ich auch sagen, ja, das ist zum Stichtag, das ist eine Non-Cash-Transaction. Da ist noch kein Geld geflossen, aber ich buche vielleicht schon einen Zugang oder umgekehrt. Ich habe schon was gezahlt, habe auch noch keinen Zugang von dem Asset, sondern nur eine Anzahlung. Und was mache ich dann? Da habe ich so ein bisschen noch ein Stück, ob das so funktioniert, dass die Bewertungsmaßstäbe für die Bilanz, weil die müssen ja im Anlagengitter irgendwo auftauchen, ob das auch die gleichen sind, die ich für die Bemessung der Zahlungsstürme tatsächlich nehme. Da so, das sind so eine Fragen, würde ich dem Staff dann gerne stellen. Ja, bin ich ja jetzt zu faul, um mir da selber Gedanken zuzumachen. Aber das würde ich den Autor gerne mal fragen, ob der das auch ein Stück weit mal durchdacht, dass irgendwo knallt vielleicht in den Konzepten. So. Also das jetzt mal so war so eine spontane Eingebung von mir zu den, also jetzt immer nur jetzt den ersten Beispielset, aber ich fand das an sich gar nicht so verkehrt, damit kann man zumindest mal ein bisschen arbeiten. Ja. So, habe ich genug erzählt? Wie sieht es aus? Gibt es noch Anmerkungen aus der Runde? Also gerne auch konkret zu den Beispielen, ob das, was wir davon halten, ob das funktioniert. Die ich ans Ende noch stellen würde, ist so ein bisschen, wie aufwendig ist das Ganze?
Ja, ich bin ja gerne erstmal bereit, mich über Konzepte zu unterhalten. Ja, so.
Sagen wir mal so, auch so ein bisschen zu gucken, wenn man sich hier IT-Landschaften anguckt, glaube ich, jetzt kann man zum Stück wahrscheinlich argumentieren, also Teilinformationen, vielleicht brauche ich die sowieso, wenn ich originär die Kapitalversicherung erstmal sozusagen hochspiele, ne, on the face, und habe das vielleicht sowieso Informationen, die ich dafür ohnehin gebraucht hätte, dann könnte man natürlich überlegen, sind die vielleicht auch
relativ einfach dann in so einer Notes-Tabelle in irgendeiner Form wieder zu verwenden. So, wenn das natürlich nicht so ist, dann sind wir natürlich mal wieder, wie so auch bei der Frage, jetzt will ich sozusagen Aussagekraft heilen durch mehr Angaben einfach. Und haben wir ja schon über Effizienzen und Bürokratieaufbau im anderen Kontext gesprochen. Aber dann einfach auch mal überlegen, was, wo kostennutzenmäßig, was ist dann eine sinnvolle zusätzliche Übung, die der Ersteller dann machen muss.
Ich würde sagen, die Angaben gegen größten Teil, auch dass die non-kritischen Cache und Cache-Schlag 0 aufgeben müssen. Ich glaube, weil ich dann wieder aus dem Reden kann, es kompliziert werden, das hinzubiegen, sozusagen, da, aber theoretisch müsste das natürlich passen, aber dann da hat man bewahrtlose Probleme. Ich glaube, es ist eher auf deinem Punkt, insbesondere wenn man nachträglich zahlt und man einen Zugang zahlt, ist eine Folgeperiode. Das kriegt man natürlich dargestellt, nur nicht in der Darstellung, wie die vorgeschlagen wird. Wir müssen noch eine weitere Position einführen, sonst hat man die Cache nicht drin, weil sie dann nicht in die Dishes ist, mit Folge, und die, wenn die Zahlung folgt. Natürlich, wenn das alles Kerne, ein riesiges Aufblähen und durchaus spürbares Aufblähen auf der Angaben, die man dazu macht. Ich glaube, das muss man halt hart machen, zumindest müsste man sie haben, wenn man sonst Persönlichkeiten und Deutschlandträger nie bekommen hat. Aber das so, das ist ja diese Beteiligung, die verschiedenen Positionen anzugeben, da weiß ich nicht, was hier unten großartig hilft. Aber ich würde auch eben davon ausgehen, dass ein Leser gegebenenfalls sieht, dass es diesen Experiment gibt, weiß ich, dass es dort in einer bestimmten Position Non-Cash Veränderung gab. Und dann muss ich es nicht zwingend nochmal wieder aufnehmen. Also insofern, ich finde das, ist ja im Grunde die Idee, die wir mit der EGS, die man fast vor ein paar Jahren haben, so die ganze Verbindlichkeit, dass jetzt irgendwie mehr linearen Funktionen durch die Überladung der Welt einzuführen, ist natürlich immer mehr.
Also ich glaube auch, was mir dazu einbringt, wo das generell halt so ein Thema wird, wenn du jetzt eben auch Sachen hast, wo im Konzern auch von verschiedenen Einheiten getroffen sind, und wenn jetzt die auch noch mit euch die funktionalen Lösungen da hinterher kommen, dann ist das ja wirklich ein komplexes System, weil du dann faktisch sozusagen quasi das Gedanke entkonsolidieren musst, dann irgendwo ja noch die Währungsumrechnungskorrektur wieder vorausstellen muss, in Anführungszeichen, muss ja irgendwo dann hin. Damit dann die Spalte natürlich irgendwie summa schon wieder zu Null aufgeht, plus die Frage, okay, landet dann so mittelbar wieder positiv. Also, ja, ich sehe schon, das ist so ein bisschen.
Ja, und da ist auch dann, ich glaube, es geht, immer komplex. Und ich wüsste jetzt eigentlich aber nicht, ob der IT-System das so einfach abdecken könnte, dass man das nicht in Excel zusammen gemalt wird, sondern dass es in Professor gemalt wird, sondern dass es irgendwie zu präsentieren ist. Wahrscheinlich gibt es Tools, die schon sicherlich auch eingeleitet und sicherlich auch eingeleitet sind, dass das Assessment daraus entsprechend auch herausleitbar wäre. Das müsste man dann klarer korrigieren. Nicht mehr verfügbar ist. Das ist so einfach. Das ist eine erledigte Schere. Aber ich will kurz sagen, wenn es Progress was angeben müssen,
das jedes Mal wieder eine Auswirkung.
So wie die Kontrollen war doch mit den übersichtlichen Konzernen, mit denen ich eher sagte, es würde einfacher sein, wenn ich auf einem ERP-Team arbeite und das würde ich dann alles will. Es wäre ein ERP-System arbeitet, auf dem wir in einem dann glaube ich auch, dass das da verhältnismäßig einfach geht, mit dem Vergleich zu Durchbrüssen und Einheiten. Ich frage mich, ob vielleicht dann mehr, weil das eigentlich mal ganz schwer ist, weil man mehr Wissen daher hat, wenn man die Informationen, wie auch gesagt, in sich schon wesentlich Informationsflüsse auch schon hat, hilft es mir noch mal so viel mehr, wenn ich es mal zusammenfasst dann, wenn ich dann auch so verstanden habe, was dahinter geht.
Die Diskussion war bei der indirekten Methode, also vor allem da, und der weiteren Aufteilung, ja, der weiteren Aufteilung der operativer Tätigkeit, dass man eine zahlungsinteressante Veränderung des Working Capitals zuordnen kann. Und das ist dann, das ist dann noch eine aktuelle nicht zahlungsinteressante Veränderung, wo es an vielen Orten schon Angaben gibt, aber eben nicht an einer Stelle, und dass diese Zuordnung dann quasi zusammengeführt wird. Das ist die Idee.
Auch, dass jemand, wenn es ja die Informationen schon geben soll, wo ist die zweite Frage? Das würde ich blöd und fragen.
Ja, das war so diese Fakt hilft zu lassen.
Naja, also, weil wir ein bisschen Informationsgehalt, ich meine, das Beispiel wieder, nehmen wir mit den, einfach so eine Investforderung Verbindlichkeit zum Stichtag, die dann da noch ist. Und jetzt ein Beispiel hier mit diesem Anlagengitter.
Das funktioniert
ja einfach. Ich sage, da habe ich schon Beispiel, da habe ich das immer von, also wir haben jetzt hier eine Leasing-Transaktion als Beispiel, dann nehmen wir mal alles einfach irgendwas, was ich später bezahle. So, dann habe ich hier 900 Zugang und das ist noch Cash. In dem Jahr 1. So funktioniert das auch ganz gut. Jetzt habe ich schon im Jahr 2. Im Jahr 2 heißt das quasi, da muss ich jetzt ja sagen, ich habe gar keinen Zugang, aber ich habe noch 900 Cash Abfluss aus Invest. Das heißt, ich muss ja dann hier auch so Minusposten entsprechend rein korrigieren und sagen, da gab es einen Cash Outflow, aber der ist gar kein Investment dieses Jahr, weil das war ja schon letztes Jahr da. Und
das würde ich jetzt auch geben, wenn bei Konstellationen und das man da viele abstimmt, sieht man ja, dass man höhere Cash und eine Cash-Projekte war, was zugänglich
wird.
Genau. Das sieht komisch aus, weil man würde auf jeden Fall nur noch ein Binnenseinwalt, wenn ich noch sagen, weiter los würde, damit es, und dann, warum man da jetzt plötzlich Cash und Section hat und Bewegung, was ein Geld geladen ist.
Ja, das würde jetzt so in dieser Tabelle ja gar nicht auftauchen. Wenn man jetzt sagen würde, also ich habe im Jahr 2 keine Edition, die kommt doch nicht vor. So, ich habe immer eine Cash-Transaction. Also die minus 900 und dann müsste ich sagen, also ich würde, naja, also in der Logik, wie das jetzt gemacht ist, dann müssten die 900 Edition stehen bleiben, dann müsste ich sagen, ja, aber davon minus 900 da abgezogen Korrektur, weil das ist ja schon aus dem letzten Jahr und jetzt gibt aber der Cash-Abflow und in diesem Jahr habe ich dann faktisch, also bilanziell keinen Zugang mehr. Und da sage ich, also wenn ich mir das jetzt überlege ich ja, der Punkt ist ja der, jetzt gucken wir uns ja drei Einzeltransaktionen an, das sind ja drei Einzeltransaktionen mit Plus und Minus, um mal nachzuvollziehen, jetzt in der Realität, wenn dann Millionen von den Dingern übereinander liegen, auf so einer Zahl, ne? Da frage ich mich jetzt ein bisschen, was ist ein Informationsgehalt von dem, was da rauskommt, ne? Also ich finde die Übung intern und auch so aus Prüfersicht sogar ganz charmant, weil das eine schöne Matrix. Von oben links auf rechts kann man mal schön was
machen. Ja, Datengrundlage auch prüfen, ja. Und dann geht's dann wieder
so, ne?
Dass das System
so, ja, also spuckt. Also weird, wer so als intellektuelle Übung ist das sicherlich schön.
Ja, wenn wir jetzt
so. Ne? So. Ja, okay. aber wie gesagt, ne? Ich,
da kommen wir ja wieder direkt rein in die Diskussion, die damals da den Projekt hier Kohärenz hier bei dem, das waren die alle rechten Werke, die Lars GmbV, Tatsächlich miteinander, also genau diese Punkte auch, und dann hat man gesagt, opa, klappt's halt nicht mehr.
Naja, klar, du kommst ja dann, also je nachdem, wie das aufbaust, du kannst dann überlegen, okay, kriege ich jetzt Clean Surplus hin?
in der Granularität unterhalb der gesamten
Stock and Flow verheiratet sind, auch so, sollten der Theorie relativ einfach.
Ja, also wenn sonst keine verfolgungswert. Ja, also wenn sonst keine konkreten Einlassungen mehr sind, hierzu, dann wird es langsam weiter. Weiter. No? Dann gehen wir weiter. Connectivity. Richtig. Aber top mal vom Ersatz von Christina ist ohnehin heute nicht da. Wir haben das Thema ja gestern mit dem eigenen Slot schon einigermaßen hinreichend beleuchtet, hätte ich gedacht. Wenn wir jetzt ja auch in der Kammer noch jetzt noch ein paar Sachen auch aufgeschrieben, auch in unserer, sagen wir mal, Historie da Richtung Schmalenbach-Gesellschaft und so. Ja. Deswegen wäre jetzt nur meine Frage, da noch was zu ergänzen im Vergleich zu der Diskussion von gestern. Sehe ich das aber erstmal nicht so, ne? Also, ja, ist ja hier auch ein bisschen übergeordnet. Also wir haben natürlich jetzt FAQ speziell, das haben wir uns ja schon angeguckt. Und dann geht es natürlich hier auch noch so ein bisschen Würmer rein. Das hatte Christina ja auch schon gemacht. Er ist auch noch auf der IFS Foundation Seite noch ein bisschen Material drauf zu wählen. Connectivity-Verständnis und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da eher auch nochmal an diesen strukturellen Diskussionen vorbeikommen in der Organisation der Foundation mit IASB, SSB, Verknüpfung des Arbeitsprogramms und die Geschichten, die Ben das hier wieder nochmal angesprochen hat. Gut, dann lasse ich das einfach mal so bestehen und dann kommen wir zu Top 6, der mit einer ausführlichen Darstellung aus glänzt, ja? Text Nummer 78, mit Verweis auf Top 7 der jährlichen Sitzung zur Vermeldeoption. Dem habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen.
Nee, ist ja inhaltlich ja sogar darüber hinausgegangen,
ja,
weil wir noch beleuchtet haben von der ISB, alles was ja aufgerufen ist für ASAF, haben wir abgedeckt. Du hast das Rüstzeug erhalten.
Genau. Genau, damit eher nochmal, das könnte ich mir vorstellen, nochmal kommt eben zum Thema Zeit, also man sagt, okay, wir wollen das mit dem ganzen Scope irgendwie zügig zukriegen, wie zügig ist zügig, weil zügig müsste ziemlich zügig sein, denn bräuchten sie ja in 26, um damit auch noch unter ihrem Betrachten sinnvoll arbeiten zu können, hätte ich gedacht. Also das wird sicherlich nochmal angesprochen werden, ich hatte es ja schon kurz angerissen. Das war bei der FAQ ja auch schon dran, da entsprechend Fast-Track dann vorzubereiten, wenn es in Richtung Industrierung ginge, Richtung 26, das dann auch in diesem Kalenderjahr eben noch zu bekommen. Gut, dann gehen wir weiter. Nummer 7 bei Provisions.
Ja, dann kann ich ja direkt mal übernehmen, Sven.
Achso, ja, so, ja. Ja.
Also, ich hole ganz kurz aus. Beim Projekt Provisions geht es ja um Vorschläge für IS-37-Anpassungen. Der ISB hatte Ende 24 den Exposure-Tag veröffentlicht. März, also vor genau einem Jahr, war die Kommunizierungsperiode vorbei. Und dann hat der ISB so Mitte letztes Jahr angefangen, seinen Read to Birds. Und gleich mal vorweggenommen, wenn während der ISB so scheibchenweise das Feedback diskutiert, wurde auf ASA seit Sommer letzten Jahres in jeder Sitzung einbezogen. Also ist ja tatsächlich zum vierten Mal, dass immer so einzelne ausgewählte Punkte beim ASA vorgestellt werden und Meinungen eingebracht werden. So, nun ist so, es gab ganz kurz gesagt im Exposure-Draft drei Änderungsvorschläge. Das erste betrifft die Ansatzkriterien für eine Rückstellung. Und da gab es zum ersten Kriterium für die Obligation ein paar detaillierte Klarstellungen. Zweitens wurde klargestellt, welche Kosten einzubeziehen sind bei der Ermittlung des Betrags der Rückstellung. Und drittens wurde etwas klargestellt, welcher Zinssatz heranzuziehen ist. So. Feedback, 100 Stellungnahmen ungefähr, waren zum zweiten Punkt einzubeziehende Kosten und zum Zinssatz im Prinzip zustimmend. Und zu dem ersten Punkt, nämlich diese Ansatzkriterien, gab es doch so im Detail einige Kritik, unter anderem auch von uns. Und jetzt ist so, dass das ASAF im Dezember teilweise und jetzt im März ganz konkret ausschließlich zu Details dieses dritten Anlasskriteriums, Present Obligation, befragt wird und da wiederum zu einer dieser drei Bedingungen, nämlich die Past Event Condition. Und was jetzt vielleicht hier besonders interessant ist, da geht es bei der jetzigen Diskussion, die der ISB im ASAF starten will, geht es um die Konkretisierung von Anwendungsfall von Abgaben. Den haben wir ja relativ ausführlich diskutiert und auch ziemlich kritisch kommentiert. Und jetzt hole ich mal in zwei, drei Sätzen aus, was das Problem eigentlich war. Also, wenn die gegenwärtige Verpflichtung drei Bedingungen erfüllen muss, nämlich eine Verpflichtung, Obligation, zweitens ein Transfer muss daraus folgen und drittens, es muss mit einem vergangenen Ereignis, mit dem Past Event zusammenhängen. Dann stellte sich diese dezidierte Klarstellung, also quasi zweite Ebene, dann die Frage, wie im Fall von Abgaben, konkretes Beispiel Bankenabgaben, das anzuwenden. Wir haben festgestellt bei der Diskussion, dass die Beispiele im Exportergraph zwar verständlich sind, da gab es zwei zu Bankenabgabe und, glaube ich, eins zu Grundsteuer. Aber die sind leider nur für den ganz spezifischen Fall verständlich und allgemeingültig irgendwie nicht so einfach übertragbar. Und jetzt hat sich der ISB überlegt, wir machen mal für das Thema Abgaben ein Unterprinzip. Also diese Aussage, die Verpflichtung muss aus einem vergangenen Ereignis resultieren, ist so eine Art Grundprinzip und das wird nochmal ein bisschen spezifiziert für den Fall von Levies, also Abgaben. Und da hat sich der ISB vorläufig was überlegt und ich mache es mal mit einfachen Worten. Jetzt wird aus einer Spezialvorschrift, das wird nochmal ein bisschen dezidierter für den Fall von Abgaben erklärt, nämlich was müsste da in der Vergangenheit schon passiert sein und was darf vielleicht trotzdem noch in der Zukunft passieren, damit die Bedingung schon erfüllt ist. Und da wird noch überlegt, ob man zusätzlich zu dieser Spezialvorschrift noch so eine widerlegbare Vermutung äußert. Und ob die widerlegbare Vermutung als Pflicht oder als freiwillig ausgestaltet werden muss. So, also mit meinen Worten, es ist jetzt ein bisschen schwieriges Abwägen, ob man sagt, um den Spezialfall von Abgaben wie eine Bankenabgabe etwas allgemeingültiger zu beschreiben, ist so ein Unterprinzip vielleicht ganz sinnvoll. Aber auf der anderen Seite wird diese ganze von uns und anderen als zu kompliziert kritisierte Idee des Kriteriums jetzt noch komplizierter. Und jetzt ist so die Frage, hilft das jetzt tatsächlich weiter oder macht es eigentlich die Sache nur noch? Weil wir einerseits gesagt haben, dieses Ansatzkriterium mit drei Unterkriterien ist so schon komplex genug. Allerdings ist für den Anwendungsfall Bankenabgabe das Prinzip und die beiden Beispiele immer noch nicht, die reichen nicht aus, um alle Anwendungsfälle abzudecken. Das ist nach meinem Geschmack so ein bisschen die Hartz-Situation. Will man es gerne noch komplizierter und dezidierter haben oder nicht? Ja, so viel ist, wenn was dort vorgeschlagen wird und somit ein bisschen mit meinen Worten, ersten Gedanken.
Dass das Ganze zu kompliziert ist, dabei bleibe ich. Das Thema Bankenabgabe ist eines, was weiterhin und seit Jahren sehr umstritten ist, wie man so erzählen muss. Da gibt es auch in Europa unterschiedliche Sichtweisen. Glaube ich, bei Banken mit, dass man kontrovers diskutierteste. Klärung wäre da sicherlich nicht schlecht, allerdings nicht unbedingt auf diese Art und Weise.
Eigentlich können wir ja nur Hinblick 21 loswerden, wie das angefangen hat. Was sich ja auch ein bisschen, vielleicht ist auch das denn die Regelung davor nicht die richtige, wenn ich mir dann extra für Abgaben und man diskutiert das, was immer, es gibt ja auch gut aus. Die Arten von Abgaben haben unterschiedliche Grenzen bei den Bankenabgaben. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Ja, was die Messungsgrundlage, wann muss welcher Zustand existiert haben, damit ich dazu verpflichtet bin und so weiter. Aber dann scheint es mir doch so zu sein, dass vielleicht die Grundregelung noch nicht richtig ausgewählt ist, wenn ich jetzt wieder für diese Sondersituation so einen Pfad, so einen Abgrenzungspfad aufzeichne. Und dann kommt irgendwann die nächste, irgendwie, was man auch gar nicht gedacht hat, sagt, und jetzt habe ich ein Problem, oder weiß ich nicht, was die erste X-Figur anreichend sein wird. Mit dieser Standard, wie man es erst nicht drin hat. Also ich wäre dann eher für weniger Komplexität. Ja. Jetzt dann noch, sieht man auch mal zum Grund, ist ja kein Prinzip mehr, ne? Aber es die Grundvorschrift regelt, Und ansonsten, wenn man sagt, ich kann diesen Sachverhalt nicht da regeln, dann ist vielleicht kein Grund veröffentlichen.
Ja.
Was ich jetzt versucht, der Blickschuss mal rein. Wer weiß, dass man da einen Druck kriegen wird bei dem Thema.
Ja, wie ich eingangs sagte, natürlich. Es ist ein Thema, was erstens von den Beträgen her extrem wesentlich ist und zweitens ganz umstritten. Aber genauso wie du sagst, auch sehr einzelbar spezifisch. Es gibt nicht von Unternehmen zu Unternehmen, auch von Abgabe zu Abgabe. Es gibt nicht die eine Bankenabgabe, wenn ganz unterschiedlich. Also wo ich einfach auch noch so ein Problem mit habe, ist, wenn man diese Thematik jetzt nur sozusagen unter dieser Ansatzkriterien-Diskussion da quasi verhackstückt, weil ich bin da immer sehr, sehr schnell, also wie so oft, auch was ist Bewertung, was ist wirklich eine Ansatzfrage. Übergeordnet, was mir so ein bisschen fehlt, ist eigentlich, ich meine, wir haben jetzt auf der anderen Seite sowas wie ein IFRS 15, der so ein, sagen wir mal, so ein gedankliches zweiseitiges Accounting hat, ne, mit Sachen, die ich bekomme und Sachen, die ich leisten muss, und dann will ich da so ein Residual und dann kommt da auch so ein Asset eigener Art gegebenenfalls raus und dann erreiche ich ja quasi über dieses, sagen wir mal, interne Ansatz- und Bewertungskonstrukt so eine Nettoposition, wo dann jemand sagt, ja, okay, das steht, will dann auch sozusagen das ökonomische Residuum, um was da auch da offen ist. Ich habe die Frage, kann man das irgendwie für die Passivseite auch basteln? Wo ich dann aussage, okay, da gibt es sozusagen einen Zeitablauf, also einen Anspruch, sozusagen, was tun wir das? Auf der anderen Seite gibt es eine Verpflichtung, die für den Gesamtzeitraum. Aber wenn ich das auch Berater sozusagen da irgendwie dann dem entgegenstelle, hätte ich gedacht, könnte man hier auch so ein Konzept kommen, dass ich sozusagen natürlich dann den Effekt auch in der GmbV sehe und entsprechend das Passivum, das sich da verteilt. Und die bildest du dabei ab und dann kriegst du irgendwie so eine Art von Natürlichkeit da rein. Das funktioniert jetzt irgendwie, wenn ich isoliert nur eine Verpflichtung merke, passiert das halt nicht. Erstmal. Aber, naja. Weil jetzt hier für die konkrete Diskussion bei der Bankenabgabe geht es ja um Ansatz. Ja. Also das ist kein Bewertungsthema. Die Bewertung ist einfach, geht rein vom Ansatz.
Naja, aber es geht doch schon darum, ob und wie du den Aufwand natürlich verteilst über die Zahlen.
Ja, teilweise, ja, das ist ja wieder die Frage, wie das einwertest, ob du sagst, das ist eine Punktentscheidung. Da kommt es auch wieder auf die Ausgestaltung der Bankenabgabe an, und ob du auch rechtfertigen kannst, etwas natürlich hier anzufahren.
Das auch, wenn du das unter Bewertung siehst.
Naja, also du brauchst halt nicht, wenn du sagst, es ist eine Art, ich sag mal, natürlicher Ansatz.
Ich würde sagen, das erste ist,
ist man überhaupt in der Bilanz oder ist man unter Strich? Das ist ja die erste ganz wichtige Frage bei einigen Banken oder beim Thema Bankenabgabe. Und natürlich, wenn man in der Bilanz ist, die Frage sofortige Erfassung in T0 oder T0 plus erste Sekunde oder eine Abgrenzung.
Ja.
Aber die Gesamthöhe ist, das ist nicht das Thema. Das ist für mich kein klassischer Wert.
Aber dann sagst du, das ist ein Ansatzthema, weil ich könnte jetzt nicht auf die Idee kommen, obwohl die Verpflichtung legal unter Antrag 1 besteht, sie hat aber ja einen Zeitraumbezug für ein Geschäftsjahr,
zum Beispiel.
Ich würde jetzt zum Beispiel über die Quartale auch gerne natürlich diesen Aufwand sehen. Und dann müsste ich ja, wenn ich das über einen Ansatz lösen wollte, müsste ich ja sagen, das sind natürliche Scheibchen. Eine Verpflichtung, obwohl eben legal da gab es keine
kleine Frage. Aber man muss nur da eine Rückstellung, die T0 besteht und dann einfach
hoch. So, da sage ich eben so, dann kommt der Nächste und sagt vielleicht, nee, für mich ist das eine Bewertungsfrage. Weil ich sozusagen diese anderes Konzept unterlege, was die Verpflichtung ist, die ich verpflichtet habe, sozusagen.
Aber man könnte ja sogar sagen, das ist so ein Zirkelbezug. Man sagt, angenommen mal, man muss sowieso die Rückstellung erfassen, ansetzen.
dann bauen wir sie ratierlich über ein Jahr auf. Obwohl ja das die zweite Bedingung am Jahresende gibt es noch eine Banklizenz und nicht erfüllt ist. Aber genau darum geht es ja. Ist denn überhaupt das Ansatzkriterium erfüllt oder nicht? Und da dreht sich das so ein bisschen im Kreis. Und deswegen ist nur, das ist tatsächlich Ansatz,
ja, aber das ist ja nicht, aber ich finde, das ist so unfair. Man tut mal sowas, ob der Ansatz. So, bei dem Ansatz ist halt ja oder nein. Und wenn ich jetzt aber sage, es gibt ein legales Konstrukt, was dem dahinter liegt, dann würde ich ja sagen, solange ich dabei bleibe, dass es übers Jahr verteilt, nur eine Ansatzfrage gäbe, hätte ich ja entweder das ganze Ding drin oder gar nichts drin. Aber das wollen wir ja nicht, sondern betriebswirtschaftlich. Wenn wir sehen, die allermeisten sagen ja, nee, da ist eigentlich Leistungsbezug über Zeitraum da drin, deswegen hätte ich eigentlich ein gewisses Fahrrad für diesen Aufwand auch tatsächlich über Quartale meine Dinge zu verteilen. Das ist mir erstmal logisch.
Natürlich, der Rotschiff da ist momentan halt nicht die Praxis.
Genau, sage ich jetzt halt, dass ich auch so ein Jünger des Matching Principles bin, das kommt auch dazu, ne? Aber gerade aus dem Gedanken wird wahrscheinlich sagen, das wäre an sich eine bessere Verteilung.
Ja. Aber das Problem ist ja, dass
du selbst momentan nicht.
Genau, wenn die alle anders entscheiden, die Bewertung hast du dann.
Aber das Problem ist ja trotzdem, kann man es nicht auf der Grundprinzip-Ebene schon lösen. Da steht, wenn es zwei Bedingungen gibt, die erste ist eingetreten, die zweite ist nicht mehr abwendbar, dann ist ein anderes Kriterium schon erfüllt. Das ist ja das Grundprinzip.
Ja.
Und hier in dem Fall, sagen wir ja, bei der Bankabgabe ist das zweite Ereignis schon noch abwendbar. Banklizenz, ein Tag vor Silvester nicht mehr da, zweites Kriterium nicht mehr.
Ja, aber du musst ja dann trotzdem fürs Folgejahr, du kannst ja nicht sagen, wenn ich im September einen Laden zumache, will ich ein Quartal zurückhaben.
Im Prinzip sind wir uns doch,
ne?
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Wir sind uns doch inhaltlich einig. Wir haben grundsätzlich unsere Bedenken gegen das Konzept und sagen, hier jetzt noch Spezialregelung zur Bankenabgabe draufzusatteln, ist nicht der richtige.
Ja, genau, also ich glaube, wie es ist, ja, man, also die Bankenabgabe ist ein schönes Beispiel und das ist, kommt ja noch, also gerade bei allen Sachen dazu, wo du jetzt eben, wo ich sag mal, der Tonus so einer Gebühren oder der Verpflichtung nicht mit meinem Fiskal hier übereinstimmt, dann wird es ja sogar noch besonders prominent, das ist aber ja generell, wie wir alle wissen, für die Zwischenberichte so oder so ein Thema. Und dann kommt, glaube ich, auch noch dazu, also das, was wir mal so an die ganzen, also Ansammlungsrückstellungen, wie wir das aus dem HGB so kennen, denken, das ist ja auch genau so ein Thema, wo man auch sagen muss, naja, also das ist auch ja bei uns im Gesetz auch nicht so kodifiziert in dem Sinne, sondern vieles hat sich ja dann auch so ein Stück weit entwickelt. Wir haben eine tolle Diskussion im Steuerrecht dazu auch noch, kommt drauf, ne? Und ich glaube schon, dass man da sagen kann, okay, da muss man sich, glaube ich, schon mal ein Stück weit Gedanken machen, wie man für das Thema Provisions diese Ansatz- und Bewertungsgesetze vielleicht auch irgendwie zueinander bringt. Weil ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, wo du über beide Wege da hinkommen kannst. Wo du auch der eine sagt, also ich versuche eine Granularität in den Ansatz reinzukriegen, indem ich eine rechtliche oder vertragliche Verpflichtung doch irgendwie splitte, abhängig von irgendwelchen Teilevents und sei es einfach Zeitablauf. Oder eben zu sagen, nee, ich erreiche das auch, indem ich sozusagen die Bewertung in irgendeiner Form natürlich gestalten. Aber was ja unter Pflicht alle sind, deswegen ist das ohnehin damit immer schwierig, konzeptionell drehen wir uns ja immer hier um bilanzielle Geschichten, aber worum es da eigentlich geht, ist das Performance Reporting, was dahinter steht. Ja, wann landet was in der J&V? Und
Da bin ich auch bei dir. Sag nur, oder und da waren wir uns ja, glaube ich, einig, wir kommen nicht so zu dem Ziel, also bei dem Ziel, stimme ich dir komplett zu, dass das jetzt erreichbar wird, indem wir auf dieses Konzept noch ein bisschen was draufsatteln. Und das ist ja, glaube ich, Kern der Frage jetzt hier für die Ansatzsätze. Natürlich, wenn du da noch ansprichst, das sinnvoll ist, generell Regelmarkt für das Thema zu schaffen. Ja, generell das Regelmarkt zu machen. Das finde ich gut, ja. Aber da muss man, so wie du sagst, ganz konzeptionell ran.
So, sonst auch gar nicht, weil die dann Kosten und Zinsen, das zum Beispiel auch. Ja. Zinsen ist halt auch so ein schönes Thema. Also ich da mal so jetzt in dem Mikrokosmos von IS 37 verstehe ich das alles, aber das ist halt auch alles wieder nur so ein Gefühl. Ich meine, wir haben nur schon auch über 18 rudimentär gesprochen und so im großen Gesamten IFRS. Finde ich das immer noch wahnsinnig schwierig, ja. Also, das ist da offensichtlich nicht gelingt, ein Diskontierungskonzept und zeitweise das Geld mal sauber
sauber durchzuziehen. Ja. Ich glaube, es gibt mal wieder, es gibt ja auch viele Aktuare, die auch schon mich versucht haben zu überzeugen, warum denn nun auch IS-19 mit anderen Zinssätzen daherkäme, als irgendeine andere Art von
zukünftiger Geldleistungsverpflichtung,
das muss ich auch nachvollziehen. Auch ein paar erschließt sich mir nicht so recht, ja, warum denn das so sein sollte. Da hätte ich dann gedacht, dass ich das in der Cashflow-Projektion alles irgendwie unterbringe, aber der Zeitwert des Geldes, erstmal hätte ich gedacht, sollte schon vergleichbar sein, aber gut, dann können wir jetzt mit uns der Markus ein Stück weit stellen, das können wir jetzt, glaube ich, auch im Rahmen von dem, ich nenne es mal, Amendment-Projekt nicht heilen. Ja, gibt es noch Anmerkungen? Was sind das haben wir ja, also haben wir ja auch schon, sagen wir mal, auf der Strecke dahin bis hier relativ wohlwollend betrachtet. Und du hast es ja auch nochmal in der Ja, kann man noch zusammen nachfragen. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Scrollen. Ja, ich muss mal. Nee, aber Top 8 ist richtig, ne? Der Peer. Stufe 3. So, ja. Hedge Accounting.
Ja, Peer. Das neun, ich nenne es mal Teil 3. Ja, wir alle wissen, Teil 1, Klassifizierung, Teil 2, Impairment ist schon vorbei. 2022 und 2023 quasi abgeschlossen und jetzt kommt mit deutlicher Verspätung Teil 3. Ja, IFRS 18 ist seit 6 Jahren anzuwenden und jetzt, nein, IFRS 9. Und jetzt hat der ISB diesen Peer gestartet, weil sie sich vor Jahren schon gesagt haben, das passt gut zeitgleich mit dem Entwurf zur Risk Mitigation Accounting und der hat halt ewig gedauert. Naja, so, jetzt ist erstmal natürlich, Thema ist in dieser Phase des PIR, dass die Gremien der Stiftung befragt werden, deswegen ist auch Faser von der Reihe, um mitzureden, welche Themen man denn überhaupt erstmal auflistet, die dann im Request for Information dann in Phase 2 für die Öffentlichkeit zur Konsultation gestellt werden. So, und nun ist natürlich zum einen erstmal zu wissen, dass gerade beim Thema Hedge Accounting, wie wir heute schon mal besprochen haben, neben IFRS 9 ja auch noch IAS 39 angewendet. So, dann gibt es die verschiedenen Arten von Hedge Accounting. Dann ist es ja ein Wahlrecht. Also jedes Unternehmen macht was anderes. Dann sind die Branchen so unterschiedlich, dass man sagen muss, Hedge Accounting wenden ja kaum zwei gleich an. Vereinfacht gesagt. Dann kommt noch die Besonderheit dazu, dass wir den Carve-Out haben. Ich habe es dann für Sven hier nochmal mit aufgeschrieben, was jetzt die zwei Carve-Out-Punkte waren. Weil man es ja mittlerweile auch schon fast wieder vergisst. So, und jetzt stellt der ISB die Fragen, welche Themen, welche Schwerpunkte, welche Anwendungsprobleme wollen wir denn jetzt mal auflisten? Und zum einen die Überlegung, wie kann man das anstellen, um die wesentlichen Punkte zu erheben? Und zum anderen finde ich tatsächlich, vielleicht meine persönliche Meinung, ist schwierig, ausgerechnet jetzt in der Phase die Fragen zu stellen, wie ist denn das bisherige Hedge Accounting, so was funktioniert nicht, und man macht gerade vorschlägt, irgendwas daran zu ändern, insbesondere auch die IAS 39 Hedge Accounting zu schließen. So, insofern ist zwar die Frage relativ klar, weil sie ja in diesen Zyklus gehört, also die Einbindung des ASAF auf der anderen Seite könnte man auch sagen, schwerer denn je, irgendwie 5, 7, 8 Schwerpunkte hier aufzulisten.
Zweiten Frage ist, mit dem Zeitpunkt finde ich auch unglücklich, wenn es gerade der Explorer da vorgekommen hat. Ist jetzt zu schade. Vielleicht löst er ja dann einige der Themen. Beim ersten Punkt der Themensammlung wäre vielleicht eine Idee, ob wir auch da die Unterarbeitsgruppen, weil wenn das wirklich zum Fliegen kommt, nutzen können und 10 Minuten drauf wenden können, dass da Themen genannt werden. Denn da kommt ja dazu, dass gar nicht wenige in IFRS 9 bisher nicht nutzen und keine Erfahrung mehr gefahren werden. Also jetzt mein Institut auch, wir nutzen IFRS 9 nicht, sondern IFRS 9 weiß, wie wir in Deutschland sind. Zumindest in Deutschland sind es ja nicht wenige, die beitragen nach IFRS 39.
Also die Corporates haben es relativ schnell genutzt, weil es sich dort angebracht hat. Im Bankenbereich.
Ja. Nur ein paar, ist ein bisschen unterschiedlich zwischen den Ländern. In Deutschland ist überwiegend IAS 39 auch mein Bild. Von daher werden wir wahrscheinlich relativ wenig was sammeln können. Das wäre dann ja auch, wäre ja auch eine Antwort. vielleicht mal den Total als Gruppenverlust 10 Minuten da zeigen.
Ja, also wie wird das im Verfahren einbetten? Da
richtig, aber einige gibt es ja nicht anwenden. Und es kann ja auch dann vielleicht, das ist zwar dann nicht irgendein Review, die Frage sein, warum denn der ist. Na, richtig. Und auch das ist ja dann ein Hinweis. Ja. Ja, okay.
Ja, aber das ist ja vielleicht für
Datenbereich, ja. Zumindest in Deutschland nicht viel, genau. Anderen europäischen Ländern, glaube ich, ein bisschen mehr.
Also das ist ja vielleicht für den Moment sogar schon eine relativ ein klarer Hinweis, dass wir gerade überlegt haben, meine vorläufige These war ja, die Erhebung, welche Anwendungsprobleme wer mit Hedgecoding nach IS39 hat, ist sowas von unterschiedlich. Jede Branche anders, viele Unternehmen unterschiedlich, Carve-out kommt dazu, manche machen IS9, manche IS39, dass tendenziell in Deutschland Banken noch bei IS39 sind, andere, wenn dann eher IS9 Hedgecoding machen. Dass man das schon differenzieren müsste. Und im Übrigen könnten wir tatsächlich die in Deutschland in unserer AG oder unter AG vertreten sind, demnächst auch mal befragen, ob die zumindest mal so wesentliche Stichworte nennen können, die vielleicht viele betreffen. Also, dass es doch so einige Schwerpunkte gibt, die jetzt nicht nur einzelne oft auf der Liste der Sorgen, auf der Sorgenliste haben und andere nicht. Mhm. Ja. Aber trotzdem scheint mir, dass es gerade wegen dieses doppelten Wahlrechts so schwer wie bei kaum einem anderen Thema ist, irgendwas zu finden, was viele als ein Problem oder als schwer anwendbar sehen. Insbesondere da Nicht-Anwendbarkeit ja quasi eine Option ist. Und dann ist die andere Aussage, jetzt hat man 8 Jahre IS9 eingewendet und wer IS9 Hedgecoding macht, hat längst seinen Workaround gefunden. Oder sich gesagt, ich komme ohne Haus.
Ich fange auch relativ wenig Feedback dazu. Also das negative Feedback soll ich vielleicht sagen. Also dass jetzt einer gesagt hat, ich habe ganz grundlegende Probleme mit dem Hedgecounting-Modell IFS9 bis auf konzeptionelle Dinge, wo man sagte, der hatte ISB damals entschieden. Das ist ja nicht Teil des Post-Implementation-Review. Das habe ich zumindest mal außer der Bug-Breakfast mal ausklammern, weil es gibt ja auch Gründe, warum es nicht angewendet wurde. Ja, habe ich jetzt nicht gehört, sondern ich komme alle irgendwie damit zurecht. Ja, es gibt immer mit Disclosures ein bisschen und so. Und also, können wir uns auch mal noch ein Thema bei der Lösung für das X-Bus-Thema ansonsten scheint es eigentlich einigermaßen gefahrenfrei zu laufen. Aber natürlich muss man sagen, wenn er dann ein neues Hedge-Accounting-Modell dazu kommt oder eben auch nicht und man sagt, wir bleiben bei der alten Lösung durch recht Änderungen. Weil der Zeitpunkt ist natürlich jetzt nicht ideal. Muss man schon sagen. Weil natürlich, wie gesagt, da, wo es wahrscheinlich mehr Feedback geben würde, die bislang gar nicht so viel Feedback haben können. Also eigentlich wäre es besser, den Post-Implementation-Video dann zu starten, wenn man das Schicksal des Idees ungefähr kennt, das für Risk Mitigation.
Ja.
Dann wird das Projekt gedockt, dann gibt es viel mehr, also na, dann bleibt ja auch, muss man ja als News-Update sich schon was überlegen, aber dann bleibt ja Druck auf den Carve-out und Druck auf die Micro-Hedging-Model für die Banken, die sich auch natürlich erinnert.
Richtig. Aber der selbst wissen, gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder wird da irgendwas massiv liegen, dann muss man sowieso kurz später nachfragen, wie es läuft, und wenn nicht zum Fliegen kommt, ist ja die Grundsatzfrage, wie muss man eigentlich weiter. Das ist gut oder nicht.
Da muss man sich die Frage stellen, ob man die Kram aus 39 in IFS 19 importieren und dann muss man sich überlegen, wie man,
ja.
Wenn zwei Fragen kommen, was machen wir mit dem Carve-out? Und die zweite Frage ist, was machen wir mit den Sichtanlagen?
Ja, denn die Aussage war ja klar, das ist jetzt der letzte Schuss, die letzte Chance.
Aber auch da nicht das neue ISB-Chat, das als Signature-Project nehmen würde.
Okay, ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit. Dann haben wir den 4:16.
Das sind wir ja schon weiter.
Ja, sehr. Ja, viel gibt es nicht zu sagen, aber das Wenige dann doch. Also wie gesagt, wir hatten im Juni letzten Jahres ein Request for Information, welcher bis zum Oktober kommentiert werden konnte, was wir auch getan haben. Jetzt diskutiert das ISB das eingesammelte Feedback, hat damit im Januar, Februar begonnen, wird das jetzt im März auch fortsetzen. Und ihr bekommt einfach in der ASAS-Sitzung einen Überblick über das erhaltene Feedback. Es werden keine konkreten Fragen gestellt. Im Gegenteil dazu könnt ihr sogar Rückfragen oder Anmerkungen eurerseits einfach allgemein transportieren. Deswegen eigentlich quasi eine Education Session, wenn man das bei dem Thema überhaupt so nennen will. Insgesamt, wenn man auf das eingesammelte Feedback guckt, stellt man fest, dass wir mit unserer Stellungnahme, glaube ich, schon auch ganz gut im Rennen liegen, im Sinne von, dass das, was wir hingegeben haben, auch von der Mehrheit geteilt wird. Grundsätzlich gibt es ein positives Feedback zum IFRS 16. Fundamentale Änderungen werden eigentlich auch von anderen nicht gewünscht. Das, was wir als Hauptkritikpunkte genannt hatten, die ongoing costs, insbesondere auch dann für Sachverhalte, die eigentlich zu, nur wenn überhaupt nur einen geringen Infomehrwert führen. Die sind halt auch von anderen benannt worden. Auch da ist der Tenor, dass die Kosten signifikant höher sind, als es eigentlich erwartet wurde. Das liegt an komplexen Requirements und an dem notwendigen Judgment insbesondere. Und wie gesagt, von daher, das, was wir in der Stellungnahme transportiert haben, das, glaube ich, ist mehrheitsfähig. Muss man dann halt gucken, was die ISB im Zuge dann damit anfängt.
Ja, würde ich für einen Moment auch so stehen lassen. Da ist eher meine Befürchtung, dass das wieder so eine CS-Session dargehen wird, dass dann die Hälfte der Leute nochmal wiederholt hat, was im Kommentar schon mal geschrieben hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber da war sogar mal schon ein bisschen geliebt, dass ja, das braucht man nicht nochmal wiederholen, das haben wir ab der Jahre schon geschrieben, jetzt sind wir ja einen Schritt weiter. Machen wir vielleicht einfach mal weiter. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dann haben wir Top 10. Nicht ganz, aber ein bisschen in die Richtung gehen, was wir heute schon diskutiert haben. IFRS 18 und Ertragssteuerausweis. Und da haben die Saudis mal ein nettes Thema mitgebracht aus ihrem Steuersystem. Das ist jetzt nicht so ganz unser Fall, aber geht ja auch ein bisschen in die Richtung, welche Steuern Ertragssteuer sind. Aber ich würde vielleicht, je nachdem, wie sich betrifft, mal gucken, ob ich irgendwie unser Stichwort da auch so ein bisschen mit reinbringen kann, weil, oder ich würde zumindest mal sagen, okay, eine Folgefrage von der Auswärtsfrage ist dann häufig eben die Frage, wo fehlt denn die Diskontierung? Und dann hier nicht bei der Interpretation dann ist da. Top 10. Olga, was hast du dazu? Gibt es da noch was zum Bericht? Achso, was wir machen? Das ist Olga vor mir.
Die Steuer ist für mich nicht Olga. So.
Man muss Olga machen, das geht gar nicht anders. Ja. IFRS 18 sticht IFRS 12 in diesem Fall. Ja, so, gut. Also bitte sehr.
Es geht um die Frage vom saudi-arabischen Standardsetzer, der anlässlich der IFRS-IC-Befassung zu Steuern, die keine Ertragssteuern sind, dass man einen Sachverhalt aus Saudi-Arabien vorstellt. Und zwar gibt es in Saudi-Arabien für Unternehmen zwei Formen oder zwei Arten von zwei unterschiedliche Systeme von Ertragssteuern. Nicht entweder es handelt sich um ein inländisches Unternehmen, also abhängig davon, wie die Eigentümerstruktur ist. Wenn die Eigentümer saudi-arabisch sind, dann errichtet das Unternehmen die Zakat. Und die Zakat ist keine Ertragssteuer im Sinne von IAS-12, sondern ist eher eine Art hybride Steuer, die sich anhand des Nettoreinvermögens und anderer Größen bemisst. Mit der Folge, es ist keine Ertragssteuer im Sinne von IAS-12. Wäre entsprechend halt auch denen nicht in der Kategorie Ertragssteuern ausweisbar oder darf nicht ausgewiesen werden. Auf der anderen Seite gibt es dann für Unternehmen, deren Anteilseigner ausländisch ist, eine Corporate Tax, die eine Ertragssteuer im Sinne des IS-12 ist. Also man hat zwei verschiedene Systeme. Das eine erfüllt die Kriterien von Ertragssteuern im Sinne von IS-12. Das andere System erfüllt nicht die Anforderung an eine Ertragssteuer im Sinne von IS-12, was natürlich im Vergleich zwischen den Unternehmen ja, insoweit zu Verwerfung führt, dass ein Unternehmen, was die SACAT entrichtet, keine Ertragssteuern ausweist in der GmbV, während ein Unternehmen, was die Corporate Tax entrichtet, Ertragssteuern ausweist in der GmbV. Darum geht es dem saudi-arabischen Standardsetzer. Den Sachverhalt wollen Sie einmal vorstellen. Interessant ist auch, im Zuge der Befassung des IFRIG gab es sehr hohes Feedback aus Saudi-Arabien. Also ich glaube, auf die vorläufige Agenda-Entscheidung sind rund 50 Stellungnahmen eingegangen, davon ca. 80% aus Saudi-Arabien. Und auf der anderen Seite auch noch interessant ist, das geht aus der Präsentation hervor, der saudi-arabische Standardsetzer hat IFRS 18 auch in sein lokales Recht indossiert und im Rahmen der Indossierung sich dafür ausgesprochen, diese SACAT, diese Steuer, die keine Ertragssteuer ist, in der Kategorie Ertragssteuern auszuweisen als gesondertes Line-Item. Das war die Empfehlung im Rahmen der Indossierung. Und das ist Hintergrund jetzt dessen, warum der saudi-arabische Standardsetzer das Thema bei ASAF vorstellt. Explizite Fragen an die ASAF-Mitglieder gibt es nicht. Das ist der Sachverhalt, der einfach vorgestellt und diskutiert werden soll.
Unterschiedliche Steuern, unterschiedliche Auswahl. Genau. Ja, genau. Auch merkwürdig, die wollen.
Zu.
Ja, wenn so unterschiedlich besteuern die Unternehmenstypen. Aber.
Das ist ja nämlich anders, oder? Die sind immer in der
Sinn.
Ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn wir nochmal auf andere anderen Länder, so Steuern, Aktienanwendungen überlegen. Ich weiß, ich erinnere das. Ja, zu Übergewinnsteuern für ausländische Versicherer eingeführt, aber nicht ausländische, für große Versicherer, die vielleicht alle ausländisch sind, die dann an der wirklichen Prämien festgemacht werden. Mhm. Damit wäre es auch nicht möglich. Und dann nicht, wenn dann noch vergleicht, dass in deinem Markt brauchen, dann muss man wieder die Exponents, das heißt so Ratios, Loss Ratios etc. Da würdest du auch, wenn du IFRS 18 streng genommen anwendest, ist dann der Operating Profit auch nicht vergleichbar. Der eine zahlt die Steuer, der andere zahlt die Steuer nicht. Wenn man und dann ist dann eben die 4 und wenn man dann wenn du die Effizienz von zwei Versicherern vergleichst, ist das auch
nicht. Ja, das ist die Sache, aber die Effizienz. Also, die man wollen, die man nicht sehr schaffen.
Richtig, aber die Frage ist, ob ein Unternehmen operativ so effizient ist. Aber in dem Fall würde man dann der lokale Unternehmen weniger effizient und im Bereich muss. Wenn du da diese Steuer hast, das muss es gar nicht nachvollziehen, sondern man muss einfach eine lokale Lösung. Also entweder in einem Non-Gap-Flasher oder irgendwie in einem Karten.
Die Basis auf die Idee, die hat immer die Diffonalisierung in dem Moment.
Einfach, ja, wieder auf den Kopf. Das ist gleich ein Thema. Ja. Es ist quasi so gerade für eine Ertragssteuer mit einer Messungsgrundlage sein.
Ja.
Ist es aber nicht, ja.
Also ich finde es ja auch nicht ungewöhnlich. Ich meine, das sehen wir heutzutage schon, dass ES12 und Ertragssteuer sowieso ein wahnsinnig dehnbarer Begriff ist, ne? Also ich sag mal, man muss das ja nochmal in die eigene Nase fassen. Wir hätten jetzt kein Mindeststeuerthema, aber war aufgerufen. Wir haben auch Körperschaft und Personengesellschaft, das ist auch alles, ne? Steuerarten, Körperschaftsgewerbesteuer und so weiter. Und das ist ja irgendwie, also sagen wir mal so, das glaube ich, da muss man jedem zugestehen, hat jetzt so seine eigenen Spezifitäten. Und klar, wenn ich dann irgendwie an den Punkt komme, ich sage, okay, das geht jetzt aber weg von dem Anker der Gewinngröße, die ich da habe, dann ist irgendwann dieses Band halt durchschnittlich, ja, das war nicht. Und dann, klar, dann muss ich ja woanders. Ich höre mir das mal an, mal gucken, ob wir da irgendwie nochmal einen Link hinkriegen zu den
ohne mal irgendwie wieso besprochen haben, was ich zumindest mal machen werde, vielleicht auch am Rande ist, da nochmal zurück, ich war von anderen Bräuchten, ob die auch so Probleme da haben, die sich aus der Nicht-Abzinsung von Ertragssteuern ergeben in der Ausweisfrage, die wir da diskutiert haben. Dann haben wir noch, was haben wir noch, was wir nicht haben. Dann haben wir noch Deepak, ne? Da habe ich jetzt was verbessert? Nee, ne? Das war letzte.
Soll ich mal noch zwei Minuten kurz?
Muss ich nochmal, jetzt habe ich mir da halb aus dem Bedenken die Papiere referenziert, aber hier ist es, genau. Ja, das Papier selber haben wir, ist noch immer noch nicht da. Ich habe gerade nochmal geguckt, das Papier selber ist noch nicht da, aber Jan, das wird noch wissen, deswegen.
Ja, der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass das Deepak selber heute vor zwei Wochen darüber diskutiert hat und darüber gibt es auch noch keinen Ergebnisbericht. Also, Ende 2024 gab es einen Entwurf für Änderungen am Handbuch. Haben wir damals diskutiert, fanden auch einige kritisch, insbesondere ja, allgemein das Problem, dass immer sehr viel Unklarheit, Spielraum besteht, wann ist jetzt eine Standardänderung geboten, wann sollte der Standardsetzer was machen, weil man kann so recht sagen, ist das Patagio oder ist nicht wichtig genug. Und dann ging es um den Zweck von Peers, da ist praktisch auch ein bisschen unklar, wann darf der Peer Schlussfolgerung, da ist was zu tun oder da ist nichts zu tun. Dritter Punkt, das Feedback-Agenda-Entscheidung trotz dieser Klarstellung, was die für einen Status haben, das irgendwie nicht klar genug war. Und viertens, Begleitmaterialien, was ist offiziell, was ist inoffiziell, was verbindlich, was unverbindlich, Abgrenzung war schwierig. Das waren so die vier Kritikpunkte. So, und jetzt ist so, haben die Mitarbeiter jetzt irgendwie Ideen, was sie nun davon umsetzen, was nicht. Einiges auch ein bisschen verändert. Und jetzt könnte man sagen, ich habe mir das Deepak-Papier mal durchgeschaut, das, was da zum Thema Peer und Agenda-Entscheidung an Nachschärfung vorgeschlagen wird, klingt plausibel, geht auch so in die Richtung, was wir damals angemerkt haben. Und das Gleiche gilt auch bei der Abgrenzung, welche Begleitmaterialien sind offiziell Zusatz zum Standard und welche sind nur so nice to have und deswegen unverbindlich. So, zu dem allgemeinen Thema, wie man überhaupt, wann sind Standardänderungen geboten oder nicht, da gab es jetzt in den konkreten Vorschlägen nichts Neues. Und dann waren noch ein paar Vorschläge zum Thema SASB, Prozess und Connectivity. Habe ich jetzt nicht erwähnt, habe ich ausgeklammert, weil wir das ja in dieser Runde nicht diskutiert haben. Also insofern könnte ich mal sagen, vorbehaltlich der endgültigen Unterlage, das klingt im Moment so, als ob man in unserem Sinne, gemäß unseren damaligen Kritikpunkten, die Vorschläge jetzt mit. Ja, kurz und bündig.
Gut. Ja, also im Blick auf die Zeit würde ich sagen, vielen Dank, dann machen wir da mal einen Cut und beschließen den Tagesordnungspunkt.